Ja, herzlich willkommen zum Kritik.de Cannes-Podcast Tag 2. Heute sind mit dabei, ich begrüße mal den Gast zuerst. Wie gestern ist Hanna Pilacik von Spiegel Online bei uns, von Kritik.de außerdem Frederik Jäger, Lukas Stern und ich bin Tilka Dritzke. Wir reden halt über zwei Filme und fangen gleich mit dem an, den wir gerade gesehen haben im Wettbewerb. Jomedin von A.B. Chalky oder Schafki. Wir sind uns alle gerade nicht ganz einig gewesen, wie man den Herren ausspricht. Und Frederik wird uns kurz in den Film einführen, bevor wir in die Diskussion gehen.
Also es ist ein Roadmovie, ein Film, der einen Leprakranken porträtiert und ein Waisenkind, ein Jungen, die beide gemeinsam eine Reise unternehmen. Zu Beginn, das kann man glaube ich verraten, stirbt die kranke Frau des Leprakranken und sie sind auf der Suche nach Ursprüngen, nach ihrer Geschichte. Und viel mehr muss man, glaube ich, nicht verraten. Auf jeden Fall gibt es einige Stationen und viele gute Gefühle und aufbauende Musik.
Vielen Dank. Ja, Hanna, hattest du denn auch gute Gefühle bei diesem Film, oder?
Sie wurden mir schon von der Musik, die Frederik zu Recht genannt hat, aufgedrängt. Und trotzdem, finde ich, hatten die da ihren Platz auch schon vorher verdient. Das ist ein wirklich einfacher Film, der halt viel Gewese drum macht für das, was er erreichen will, glaube ich. Kommt da aber da irgendwie hin. Er setzt sehr auf Empathie und hat eben einfach das Begegnen oder die Begegnung mit den Menschen, vor allem halt den Leprakranken Beschei, an dessen Gesicht einen der Film sehr nahe führt, an dessen Hände. Und da, finde ich schon, hat der Film seine Selbstberechtigung schon gefunden, dass dieses Gesicht einem nahe kommt, dass es dann auch an einem wichtigen Punkt auch zum ersten Mal wirklich angefasst wird. Und in dem Moment, also finde ich, kommen die Nähe, die der Film haben will, und man selber zusammen. Und deshalb ist da schon bei mir ein gutes Gefühl zum Schluss geblieben.
Ja, Lukas, ich kann mir vorstellen, das ist bei dir nicht ganz so gewesen.
Nicht ganz so, nein. Also ich hatte schon den Eindruck, dass der Film sich auch so ein bisschen sehr darin gefällt, irgendwie dieses Roadmovie auch so mit Steinen vollzustellen. Also da passiert dann allerhand irgendwie, dann stirbt der Esel, mit dem man unterwegs ist, und das passiert, ich weiß gerade gar nicht mehr, was genau alles passiert, jedenfalls viel Schlimmes. Es ist noch ein Detail.
Das glaube ich gar nicht, das erscheint einem so, aber eigentlich, weil du es auch gerade nicht benennen kannst, sind es wirklich sehr kleine Sachen, die passieren, die sich nicht so, also die keine Dramatik ausmachen und trotzdem einen Fluss entwickeln.
Ja, ich hab vorhin mir ein paar Sachen zurechtgelegt, die habe ich jetzt leider alle gerade nicht verraten. Aber es gibt noch ein anderes Detail in dem Film. Es gibt noch so einen kleinen Jungen, der ihn begleitet. Und auch da findet der Film immer, sucht er immer irgendwie so Stellen, die beiden in so einem zusammen zu zeigen, in so irgendwie ganz besonders zärtlichen Zuneigungspositionen. Und ich habe immer das Gefühl, dass da will mir der Film jetzt irgendwie was beweisen, was er mir eigentlich noch nicht beweisen, was er mir nicht beweisen müsste in dem Sinn. So. Und fährt da so ein humanistisches Programm, was sozusagen aber erstmal von einer Grundlage ausgeht, dass es einen Humanismus nicht gäbe oder so. Und das ist mir erstmal suspekt oder.
Ja, also ähnlich habe ich das, würde ich das auch sagen. Ich hatte ein Problem mit dem Film, was ich mit vielen sehr ähnlich gelagerten Filmen dann auch sehr oft habe. Nämlich, dass sozusagen eben dieser Move ist, eben dieser humanistische, sozusagen eben irgendwie ein Subjekt hineinzubringen in diesen Kreis des Menschlichen. Und dann gibt es in einer irgendwie sehr dramatischen Szene auch durch diesen Moment, in dem diese Figur, ich habe gerade ihren Namen, nicht Beschei, glaube ich, heißt der oder so ähnlich, dann so ausbricht und sagt, I am a human being, also in den Untertiteln natürlich auf Arabisch. Und das ist dann irgendwie für mich immer so, also wenn sich eine Figur sozusagen nur darüber uns annähert, dass sie irgendwie sozusagen diskriminiert wird, dass sie dieses Gesicht hat und dass sie ansonsten irgendwie diese Konflikte durchmacht, dann irgendwie hintertreibt das für mich genau diesen Versuch irgendwie, sie zu vermenschlichen. So, Frederik wollte auch nochmal.
Ja, ich Also der Film muss sehr oft oder möchte auf jeden Fall sehr oft betonen, dass es diese Diskriminierung gibt. Also das baut der Film auf. Und das ist vielleicht ein bisschen das, was ihr meintet. Also der Film hat ja diese Position eigentlich nicht. Also man guckt mit dem Film in das Gesicht von Vashai und kann ihm auch gut zuschauen. Und er ist eigentlich von Beginn an ein liebenswerter Charakter, bei dem es eigentlich auch keinen Grund gibt, ihn nicht lieb zu haben und ihn nicht als Mensch anzuerkennen, aber er braucht das eben dramaturgisch, also er baut da ganz viel auf, also es sind immer kleine und emotional irrelevante Begegnungen, bei denen Leute ihm eben ins Gesicht schreien oder ihm ihm erstmal auf Distanz begegnen und sagen irgendwie, du bist doch sicher ansteckend, sie wollen nicht, dass sie gemeinsam im selben Fluss baden, weil sie Angst haben, dass das irgendwie gefährlich sein könnte für sie. Also er muss dafür etwas aufbauen, was aber nicht in einer dynamischen Konstellation von Figuren, die sich gegenseitig etwas bedeuten, funktioniert, bis auf ganz am Schluss. Und auch da bin ich nicht ganz sicher. Und insofern ist es tatsächlich so ein Programm, das so abgefahren wird. Und insofern finde ich ihn relativ ineffektiv in dem, was er möchte. Aber ich glaube, dass das Bild, dass wir tatsächlich mit dem Film gemeinsam ihm ins Gesicht gucken, dass das natürlich ein wichtiges Moment ist. Aber dass der Film in dem Verhältnis dazu nicht so aufgeht.
Ich meine, zu dieser Konstruktion nochmal, am Schluss, Frederik, du hast auch gerade davon gesprochen, wird der Film dann für mich dann tatsächlich sehr verdächtig, weil dann quasi rekapituliert er sich selber nochmal und zeigt nochmal Ausschnitte, die den ganzen Film über zu sehen waren. Und dann wird der Film so ein komisches Beweisführungsprogramm sozusagen. Dann hat der Film irgendwie schon so eine Außenperspektive, als hätte er jetzt, und dann müsste er das nochmal zeigen am Schluss, bewiesen, dass ein Leprakranker sozusagen auch ein Mensch ist. Und das, ich weiß, das seht ihr nicht so, ich habe das da irgendwie so ein bisschen drin gesehen, das finde ich irgendwie eine sehr seltsamen Turn da am Ende, also spätestens am Ende.
Aber es gibt ja die eine Urkränkung, die wir jetzt nicht erwähnt haben, die aber eigentlich das Fundament des Films bietet, dass die Hauptfigur von den Eltern in dieser Leprakolonie, in der er die letzte Zeit gelebt hat, abgeliefert wurde und ihm versprochen wurde, er würde abgeholt, wenn er geheilt wäre, was dann 30 Jahre lang nicht passiert ist. Und diese Urkränkung und dieses Abschieben in diesem Ghetto ist ja die Konstante, die der Film halt auch irgendwann wieder bei einem Ausreißversuchen ja dann zum Schluss wieder einsetzt. Also es ist eigentlich auch, das finde ich das Schwierige daran, eine der soziale Ordnung erstmal so ein bisschen dynamisiert, um sie dann zum Schluss doch wieder halt eben zu bestätigen. Er entwickelt dann eine Sehnsucht auch nach dem Ghetto. Und das ist, glaube ich, auch eine Tendenz, die den halt, finde ich, noch stärker unterläuft eigentlich als die anderen Strategien, die wir jetzt auch schon benannt haben.
So, jetzt mussten wir kurz unseren Standort wechseln aus akustischen Gründen, machen jetzt direkt auch weiter, nutzen diesen Break, aber um erstens zum zweiten Film überzuleiten, zweitens Philipp Schwarz in unserer Runde zu begrüßen, der diesen zweiten Film nämlich auch gesehen hat und auch etwas darüber sagen möchte. Zunächst führt uns aber Hanna in den Film ein erstmal, Donbass von Sergej Losnitzer.
Donbass ist wieder ein Spielfilm von Sergej Losnitzer, der hatte auf der Berlinale einen Dokumentarfilm, Dien Pobjedy, Tag des Sieges, der zufällig heute ist, an dem halt Donbass Premiere hat. Also eine, finde ich, bemerkenswerte sowohl Taktung von Sergej Losnitzers Arbeit als auch irgendwie hier vom Festival, weil es nämlich auch um Russland, russische Stärke, russische Übermacht oder russischen Krieg geht, halt die Intervention oder den Krieg, wie jedenfalls der Film deutlich macht, in der Ostukraine. Donbass ist auch der Spielort des Films und so wie Losnitzer ihn baut, kennt man ihn. Es sind Episoden, die ineinander verschränkt sind. Manchmal tauchen Figuren aus anderen Episoden wieder auf. Manchmal lappen die ineinander über, aber oft gibt es auch Brüche, die sich nicht erklären und die auch von ihm dramaturgisch jetzt eher lässig zusammengeschraubt werden. Aber die Idee, die dahinter steckt, finde ich, kommt hier erstaunlich gut und schnell raus. Donbass ist eine Region, die geplündert wird von einer Besatzungsmacht.
Ja, ich würde direkt mal selber anfangen, muss so als kleinen Disclaimer aber dazu vorweg sagen, dass mich das Schlafdefizit ein bisschen eingeholt hat in diesem Film und ich dann irgendwie anfangs relativ viel verpasst habe und dann da irgendwie so reinkam und mich nicht mehr richtig hineingefunden habe, was ich natürlich dem Film jetzt überhaupt nicht vorwerfen kann. Was mir aber schon so, oder was ich mich so gefragt habe, sind diese sehr ausufernden Sequenzen, oft Plansequenzen, wo ich immer das Gefühl hatte, in jeder Sequenz steckt irgendwie so ein Punkt, den irgendwie Loznitzer machen will. Und er macht aus diesen Punkten immer extrem lange Striche sozusagen. Und mir war nicht ganz klar, was sozusagen der Mehrwert dieser Dauer der Sequenzen ist, wenn es ihm dann, oder so hatte ich den Eindruck, dann doch immer nur um einen bestimmten Punkt geht. Genau, Philipp oder Lukas, wer von euch mag einsteigen?
Ja, ich meine, ich habe jetzt eher so eine Frage. Also mir war auch so ein bisschen unschlüssig, auch welchen Ton der Film so anschlagen will. Also es gibt manche Szenen, wo wirklich so dieser Anklageton irgendwie vorherrschend ist, wo das auch irgendwie sehr auf so Schrecken einer so durchmilitarisierten, also paramilitarisierten Gesellschaft irgendwie dargestellt werden. Dann gibt es andere Szenen, wo ich mir denke, das soll es jetzt in Richtung so eine Beamtengroteske, so eine satirische Überzeichnung hin. Und gerade in diesem, ich denke mir, da, also ich meine, das ist vielleicht so ein doppelter Vorwurf, ich unterstelle dem Film, er will wohin und werfe ihm dann vor, dass er das nicht erreicht. Aber irgendwo denke ich mir, dass das so ein Tonfall ist, den er versucht irgendwie anzuschlagen, den er aber irgendwie gerade Loznitzer irgendwie nicht so richtig trifft, weil irgendwie er flüchtet sich dann in etwas, was ich so als lapidaren Gestus, also so lange Einstellung, irgendwelche langen Pausen von Menschen, die sich unschlüssig anstarren, wo mir dann aber halt der Fokus und so ein bisschen, also die Pointe oder halt einfach, wo ich einfach nicht wusste, worauf will der Film jetzt hinaus und oder halt diese Episode. Und das ging mir relativ oft so, dass ich so ein bisschen nicht genau wusste, auf welcher Ebene ich diesem Film jetzt so begegnen soll. Das liegt jetzt vielleicht an mir.
Also eigentlich wollte ich ja nichts zu dem Film sagen, aber wenn Philipp so vorlegt, da muss ich, ich verstehe das überhaupt nicht, wie man so damit umgehen kann, weil erstens überzeichnet er ja die ganze Zeit, also es sind ja eigentlich ständig Karikaturen, also wenn du sprichst davon, dass es lapidar ist, ich finde, das ist eigentlich das Gegenteil von lapidar und das Zweite ist, dass diese Karikaturen überführt er halt immer in ambivalente Situationen, wo wir natürlich selbst mit Teil davon werden, dass die Beurteilung von diesen Situationen nicht so einfach zu handhaben ist. Und das ist ja eigentlich die grundsätzliche Stärke von Loznitzer, was er ja immer wieder macht. Und ich weiß gar nicht, wie man da auf die Idee kommen kann, dass es da irgendwie einen Punkt bräuchte, an dem man sich dann festhalten könnte.
Also das war dezidiert nicht bei Vorhof, dass ich genau schön verpackt eine Nachricht haben will. Ich will aber schon wissen, an welchem Konflikt, an welchem Themenfeld arbeitet er sich jetzt ab. Und quasi Ambivalenz ist schön, wenn man unterschiedliche Positionen herausgearbeitet habe. Gestaltlosigkeit, und so habe ich viele dieser Episoden wahrgenommen, ist an sich noch keine produktive Ambivalenz. Das war jetzt.
Ich cool das jetzt mal ein bisschen runter und mich hat der Film ehrlich gesagt ein bisschen auch so verloren oder stehen gelassen. Es gibt so ein paar Sachen, die mich irgendwie auch stören oder vielleicht eher langweilen. Also ich finde erstmal sozusagen die letzten Loznitzer Filme alle super. Das war jetzt irgendwie auch für mich eine Überraschung, dass mich das irgendwie so stehen gelassen hat. Aber er will natürlich schon auf so eine Satire raus und sehr oft habe ich das Gefühl, dass er das halt dann schon in so Clownerien stillstellt. Und da wäre ich dann bei dir sozusagen. Das ist dann auch so ein Tonfall, der dann für mich wenig produktiv erscheint. Das andere, was da irgendwie der Fall ist, das ist auch so ein Loznitzer Prinzip, irgendwie, dass immer irgendwie so leere Bilder quasi sich so vollrümpeln mit der Zeit und dann irgendwie ist dieser Film total vollgestellt und das ist irgendwie so ein Prinzip, das hat er in, wie hieß der Film?
Die Sanfte?
Nicht Die Sanfte, der in Auschwitz gedreht wurde.
Austerlitz.
Der ist nicht in Auschwitz gedreht, stimmt. Aber er heißt Austerlitz. Da hat er das auch gemacht und da hat das viel besser funktioniert irgendwie. Und hier ist das wirklich irgendwie so ein bisschen, das ist halt einfach Sequenz für Sequenz, wird das so zugerümpelt. Und ich konnte da irgendwie auch so in dieser Repetition irgendwie nichts finden.
Aber mich überrascht das echt, weil das, finde ich, der Loßnitzer-Film mit der klarsten Aussage ist und auch einer politischen Haltung, die er transportiert. Also einfach Russland als Kriegsmacht da zu sehen und Ukraine als die Beute, also Land als Beute deutet. Und da hat auch eben nochmal das Spiel mit den Zeichen auf russischer Seite sehr stark herausarbeitet. Also erstmal die Soldaten, die nicht ausgewiesen sind, die offensichtlich ja längste Zeit halt eben für Russland aktiv waren, aber halt eben keine Nationalitäten ausgewiesen hatten. Die kommen da drin vor, die Journalisten, die bedrängt werden. Es gibt mal einen Thorsten Merten, der einzige deutsche Schauspieler da, der so embedded versucht, da was herauszufinden und dann drangsaliert wird. Es kommen die Korruptionsvorwürfe, die halt in Russland viel eingesetzt werden, um Oppositionspolitiker zu diskreditieren, vor. Und dann diese Verwendung halt der Symboliken aus dem Zweiten Weltkrieg, also als der große Vaterländische Krieg von Russland gewonnen wurde. Die werden ja mittlerweile im Ukraine-Konflikt genau dieselben Symboliken und auch dieses Georgsband verwandt, um halt aus dem ukrainischen Widerstand Faschismus zu machen. Und diese ganzen Umdeutungen, die der Film einfach festhalten will, weil halt eben, glaube ich, Loßnitzer wirklich diesmal eigentlich was dokumentarisch machen will, es aber eigentlich nicht mehr schaffen kann, weil die Wut so groß ist, hat jetzt inszeniert. Und das ist, glaube ich, so die Idee, das festzuhalten, was für ihn gerade da passiert. Diesmal mit Spielfilmmitteln.
Also, da gebe ich dir schon recht. Ich habe dann eher das Problem mit der Art der Inszenierung sozusagen. Oder es gibt auch so ein typisches Loßnitzer-Thema, sind so Handys irgendwie, auch so ein Austerlitz-Thema, Selfies machen und so weiter und so fort. Und das ist auch so eine Sache, die Handys spielen da ständig eine Rolle und immer wieder irgendwie auf die gleiche Art und Weise. Und irgendwann, ich denke dann so, ja, das, also es reicht irgendwie so einmal. Das muss man nicht irgendwie dann über 2 Stunden sozusagen jedes Mal wieder in der gleichen Art und Weise sozusagen vorinszeniert werden. Zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass das in diesem Film fruchtbar ist, so diese Wiederholungen.
Ja, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass er halt immer wieder darauf hinweist, wie sehr das alles eine auch mediale Inszenierung ist und dass das eben auch dieser Konflikt immer auch auf der Ebene stattfindet. Und dann habe ich das Gefühl, dass halt das immer so mit diesem Entlarvungsgestus, als ob Inszenierung immer sofort gleich Verstellung und Lüge ist, das war mir dann nicht, also nur zu sagen, das ist inszeniert und damit habe ich schon etwas darüber ausgesagt, ist irgendwie dann für mich dann zu kurz gegriffen. Also ich hätte dann zumindest irgendeinen Zusammenhang oder welcher Zweck wird mit dieser Inszenierung irgendwie, also in welchen Zweck ist das eingebettet? Das fehlt halt. Man sieht halt nur Leute, die Sachen quasi ständig mitfilmen, wo klar ist, es ist halt dieser Gestus, das soll jetzt irgendwie Teil einer Inszenierung sein. Wie diese Inszenierung genau ausschaut, das lässt der Film halt völlig offen.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir damit am Ende des zweiten Tages angekommen und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.